bin dankbar, dass ich heute Abend und auch die nächsten Tage diese Dienste hier tun darf. Es ist ja nicht immer selbstverständlich, das haben wir voriges Jahr erlebt, als ich an Grippe erkrankt war. Und wenn der gestrige Sturm heute gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt, hierher zu kommen. 2 Stunden waren die Bahnen bei uns im Stuttgarter Raum nicht in Betrieb, weil der Strom unterbrochen war. Nun bin ich aber dankbar, dass es heute gut ging, fast auf die Minute genau. Gott leistet dann auch wieder Präzisionsarbeit. Und das hat auch mit diesem Thema zu tun, das ich heute Abend vorhabe zu behandeln. Es geht um das Zeugnis der Schrift, das prophetische Wort, ein Licht oder eine Lampe, wie wir es gehört haben, in dieser dunklen Zeit. Und das für Lehre und auch Praxis. Es ist keine Lieblingsbeschäftigung, der ich nachgehe, wenn ich das prophetische Wort bringe. Es ist keine Art Hobby, wenn wir dieses Wort aufgreifen. Und es hat schon gar nichts mit Sektierertum zu tun. Ich bin immer wieder betroffen, wenn ich so in tradierten Gemeinden abfällige Bemerkungen über das prophetische Wort höre. Ich will Ihnen mal ein Beispiel servieren. Sie kennen den Betreffenden nicht und wissen auch nicht, wo es war. Aber in unserem Raum, ein Theologe hatte vorgelegt bekommen von dem Leiter des gesamten Gemeinschaftsverbandes einen Text mit prophetischem Inhalt. Und da tritt dieser Theologe an die Kanzlerin und sagt, ich habe mit Eschatologie, also mit der Lehre der Endzeit, nichts zu tun. Ich bringe heute Abend lieber Esologie. Man hat einen Esel mitgebracht. Ein Stofftier. Und hat anhand der Bibel Aussagen über den Esel gebracht. Das war sicher interessant. Und in derselben Gemeinschaft sagte mir der Vorstand, wir haben genug von Prophetie. Und ein anderer hat zu einem prophetischen Wort zwar einiges gesagt, aber ganz entscheidende Stellen, wie ich den Eindruck hatte von Offenbarung 5 her, verschwiegen. Da geht's ja nachher um das Ziel der Prophetie, nämlich, wie heißt es denn da, dass einmal alle über der Erde, auf der Erde und unter der Erde diesem großen Gott die Ehre geben, ähnlich wie in Philipper Kapitel 2. So ist Ursprung der Prophetie Jesus Christus, Inhalt der Prophetie Jesus Christus und Ziel Jesus Christus. Es geht also nicht um Wahrsagerei. Denn das merken Sie im Blick auf die Jahrtausendwende, was da für Kuriositäten oft auch in der Presse stehen. Ängste werden geschürt. Kurioses vermittelt. Nein, wir dürfen vom Worte Gottes her eine Lampe, ein Licht bekommen, damit wir wissen, woher der Mensch kommt, wohin er geht. Wer der Ursicher der Geschichte und auch der Heilsgeschichte ist. Es ist klar, dass kleine Kindlein, Unmündige, in der Regel kein Verständnis für Prophetie aufbringen. Ich gebrauche immer das Bild, wenn ich an meinen 4-jährigen Enkel denke, der Vater leitet einen eigenen Betrieb. Er ist zwar interessiert an so manchem, was da passiert, aber letztlich versteht er doch von dem nichts, was da produziert wird. Von der Aufgabe des Computers, technische Dinge zu planen, zu gestalten, zu organisieren. Das kann man da nicht erwarten. Und wir wollen auch nicht Kindlein überfordern, aber dennoch sollen sie irgendwie interessiert werden, motiviert werden an der Zielsetzung. Wenn so ein Kind reif wird, und soll in den Betrieb einsteigen, dann muss es sich für den Betrieb, Aufgaben, Funktionen interessieren. Sonst ist ein Beruf verfehlt. Und wir wollen nicht nur ein bedürfnisorientiertes Evangelium bringen, sondern dieses Wort der Prophetie. Ich weiß um die Gefahren, die will ich auch nochmal hier aufzeigen. Ich habe einige schon angedeutet. Manche sehen in der Prophetie ausschließlich Zukunftsdeutung und was für manche so eine Art Wahrsagerei ist. Sicher haben viele auch gläubige Christen Aussagen gemacht, Berechnungen angestellt und es traf nicht ein. Sie wissen, dass es einen evangelikalen Professor gibt in Wien, der hat ein Buch geschrieben über die Endzeit und damit gerade die sogenannten falschen Propheten kritisiert und auch manches dargelegt, was einfach falsch war. Aber deswegen das Kind wiederum mit dem Bade auszuschütten, ist falsch. Und deswegen zu sagen, Prophetie geht mich gar nichts an. Nein, in der Offenbarung heißt es ja, und für Prophetie können wir auch sagen, Weissagung. Damit wird die Weisheit Gottes enthüllt. Es geht um Apokalypse, um Enthüllungen Gottes im Blick auf die Zielsetzung. Und da heißt es, selig ist, wer das Wort der Weissagung hört. Und gerade am Schluss wird beteuert, Vorsicht, wer wegnimmt von diesem Wort der Prophetie, den wird auch weggenommen vom Holz des Lebens. Also wer das prophetische Wort missachtet und davon abstrahiert, also wegnimmt, steht in der Gefahr, etwas zu verlieren. Und die andere Seite, wer hinzutut, das ist das andere. Also hinzutun, wegnehmen. Das Wort Gottes im Sinne der Prophetie nicht aktualisieren ist die eine Gefahr und hinzutun, Sensationelles zu bringen, ist die andere. Was sagt denn die Bibel selber? Ich will nochmal dieses Wort beleuchten. Wir besitzen, sagt Petrus, das feste prophetische Wort. Und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Petrus spricht primär auch zu Gläubigen aus Israel. Und die erwarten den Tag der Erscheinung des Messias. Das ist auch hier eine Version, wenn dieser Morgenstern aufgeht. Für uns, die aus den Nationen Gläubigen, brauchen wir auch dieses Wort, aber da geht es vielmehr noch um eine Innenlinie, dass wir erkennen unsere Berufung. Aber generell gilt dieses Wort uns allen. Und wir dürfen wissen, es ist keine Weissagung, also auch keine Prophetie, je aus menschlichem Willen hervorgebracht. Das haben einige schon akribisch die Bibel untersucht, wie viel Prozent der Weissagungen sind denn schon erfüllt. Und das wissen Sie ja auch, dass vom ersten Blatt der Bibel bis zum letzten die Inhalte sehr stark prophetisch orientiert sind. Etwa 60% sind erfüllt. Gerade auch im Blick auf das erste Kommen Jesu. Oder wenn wir an die Geschichte Israels denken, ich werde noch einmal auch darauf zurückkommen, dann ist doch eindeutig hier zu erkennen, dass der Herr der Geschichte und der Heilsgeschichte das, was er vorausgesagt hat, auch erfüllen wird. Ich möchte also anhand dieses Textes auf zwei Dinge hinweisen. Die in dieser Schrift vorhandenen prophetischen Reden sind vom Geiste Gottes inspiriert und darum sind sie, diese Worte, unfehlbar. Ach, was sind das arme Menschen unserer heutigen Theologen, die rein rational da herangehen, die entmythologisieren, das heißt, die den Mythos aus der Bibel herausholen wollen. Was bleibt denn noch übrig? Ich war schon erschüttert, als jetzt ein Betler, da gab es früher doch eine klare Botschaft noch, Professor interviewt wurde. Also auch von Menschen, die in den profanen Zeitschriften etwas publizieren. Es geht also gar noch nicht mal um eine religiöse Zeitschrift, in der das war. Tja, und dieser Mann manches in Frage stellte. will gar nicht erst erinnern an Brevermann. Der hat jetzt gerade bei uns in der Nähe, ich komme ja nun jetzt aus dem Schworbeländle, nicht, und Daimler-Benz ist bekannt, da hat dieser Brevermann vor führenden Leuten von Daimler-Benz Chrysler gesprochen. Und wissen Sie, was er zum Schluss sagt, im Blick auch befragt auf das, was auf uns zukommt? Träumen Sie, vielleicht geht etwas in Erfüllung. Ist das nicht eine armselige Botschaft? Aber der wird immer wieder geholt. Aber die katholische Kirche, das muss ich hier sagen, hat ihm ja die Lehrerlaubnis, er hat in Paderborn zuletzt doziert, entzogen. Die sind wenigstens noch konsequent. Konsequenter als die Protestanten. Nun, aber da will ich jetzt nicht Kirchengeschichte betreiben, sondern nur noch mal darauf hinweisen, die Weissagungen Gottes sind von dem Höchsten selbst durch Jesus Christus gegeben, so wie ich das verstehe vom Worte Gottes her, und sie sind ewig gültiges Wort. Darum können eben, das ist das Zweite, diese prophetischen Aussagen nicht verstandesmäßig erfasst werden. Es bedarf der Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Ohne dessen Licht wir zu Fehldeutungen der Prophetie kommen. Deshalb wollen wir den Herrn auch immer wieder bitten um den Geist der Weisheit, Erkenntnis und eben um diesen Geist, der die Prophetie enthüllt. Apokalypse, Enthüllung muss also da geschehen. Nun einiges nochmal zum Wesen der Prophetie, ehe ich nachher auf diese Einzelheiten und auch die Praxiskonsequenz eingehe. Also ein Prophet ist ein Verkündiger der göttlichen Offenbarung, ein Sprachrohr Gottes, hebräisch Navi. Der Inhalt der Verkündigung ist also Prophezeiung, Weissagung, prophetische Rede. Und da geht es zuerst um Gott selbst, um diese Enthüllung. Das ist immer das Entscheidende. Um eine Person geht es. Wie der erhöhte Herr und auch der erniedrigte Christus im Alten Testament, der Christus, als er auf diese Erde kam und wie er wiederkommen wird, nun Geschichte und Heilsgeschichte und primär Heilsgeschichte betreibt. Darf ich da gleich in Klammern hinzusetzen, wenn Sie von Weihnachten herkommen? Was ist das eigentlich für eine Botschaft? Hat das was mit dem erhöhten, kommenden, wiederkommenden Herrn zu tun? Also da wird viel Religiosität offenbar. Wir dürfen uns freuen, dass Jesus gekommen ist. Aber ich bin dankbar, bei uns in der Nähe ist ein bekannter Pastor Eisler, der jetzt im Ruhestand ist, der hat in Verbindung mit der Weihnachtsbotschaft zugleich auch den Bogen gespannt bis hin zum Kreuz und den Auferstandenen. Das kann ich nicht auseinanderreißen. Mit einem kleinen Kind kann ich umgehen, wie ich will. Nostalgie, Erinnerung, das ist schön. Aber nicht mehr mit dem erhöhten Christus, mit dem haben wir es doch zu tun. Darf ich mal da in diesem Zusammenhang ein Beispiel bringen, wenn Sie Geburtstag feiern? Kramen Sie dann noch die Windeln heraus, wie es damals war? Holen Sie noch die entsprechende Stätte, wo Sie gelegen haben als Kind? Stellen Sie Bilder ständig auf, wie Sie Baby waren? Macht doch auch kaum jemand. Man darf sich erinnern. Ja, aber man muss doch dann das Datum des jetzigen Geburtstags aufgreifen und die Perspektiven sehen. Und genau darum geht es in der Prophetie, wenn das Wort Gottes aktualisiert wird. Es muss das lebendige Wort hineingesprochen werden durch den erhöhten Gott, durch Christus in unsere Zeit hinein. Im Alten Bunde hat Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet. Wie denn? Durch Visionen, durch Träume. Das war die Art, wie auch in Verbindung mit Engelvermittlung Gott seine Herrlichkeit kundgetan hat. Er musste auf dieser Ebene dem Volk Israel begegnen. Heute aber, nach Hebräer 1, ist das anders. Gott hat nun gesprochen, zuletzt in dem Sohn, in Christus. Und er redet durch ihn, es geht jetzt um ihn, dass wir das Wort, das Paulus aufs Vollmaß gebracht hat. Und was Johannes gesehen hat im Blick auf das Gericht an Israel und an der Völkerwelt, dass das eingeordnet wird in diese Zeit und aktualisiert wird. Manchmal und auf mancherlei Weise hat Gott früher geredet. Nun aber in Jesus Christus und um ihn geht es. Er wurde Fleisch, jawohl. Er ward gehorsam in einem siebenfachen Abstieg bis zum Tod am Kreuz. Ja, er ist hinabgestiegen in die untersten Erker und hat da das Gefängnis gefangen geführt. Das können wir nicht außen vor lassen. Das gehört dazu. Denn dann heißt es, darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Um diesen erhöhten Christus geht es. Und jetzt differenziere ich nochmal. Wenn Sie die Offenbarung recht verstehen, dann wird da Christus als der Gerichtsherr gezeigt. Es geht um den Thron des Gerichtes. Und die Gemeinde hat es jetzt zu tun mit dem Gnadenthron. Ein Unterschied. Und dass einer von den Zwölfen, Johannes, diese Offenbarung im Blick auf die Zurechtbringung Israels und der Völkerwelt zu vermitteln hat, ist auch klar. Paulus hat einen weiteren Blick, etwa in 1. Korinther 15. Wir dürfen jetzt da sein, wo der Vater familiär die Seinen liebt. Versetzt sind wir mit Christus dorthin, wo Jesus Christus sitzt, zur Rechten Gottes. Das ist jetzt noch nicht der Gerichtsthron. Das kommt, wenn die letzte Phase dieses Äons eröffnet wird. Das will uns das prophetische Wort zeigen. Darum finden wir die Gemeinde in der Apokalypse auch, aber nicht so stark wie eben jene Erwählten aus Israel. Wir müssen also bei der Prophetie, und das will ich hier zusammenfassend sagen, den erhöhten Christus kennen in seiner Funktion. Er hat jetzt für die Gemeinde geredet und da ist er das Haupt. Und nicht durch Engelvermittlung. In der Offenbarung sind immer wieder Engel als die, die Inhalte dieses dramatischen Geschehens vermitteln. Wo finden wir uns? Haben wir die Gnade so erkannt? Es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, jawohl. Sie ist erschienen, hat aber auch die zweite Seite, dass wir, und das ist die Konsequenz für die Praxis, verleugnen sollen das ungöttliche Wesen und die bösen Lüste. Das ist Weihnachtsbotschaft. Darum sage ich auch das in diese Welt hinein und wenn der Herr mir diese Aufgabe schenkt, dann möchte ich eben auch dieses Wort prophetisch aktualisieren. Und wenn ein Prophet im Alten Bunde, im Neuen geredet hat, hat er keine Botschaft gebracht, die für die Massen im Sinne einer frommen Religiosität angenehm war. Im Alten Bund stießen die Propheten immer wieder auf Widerstand. Und es gab einmal bei Micha ein Verhältnis von 1 zu 400. 400 Falsche und nur er hat die klare Botschaft gehabt. Und bei Paulus, die in Asien hatten ihn alle verlassen. Darum ist es eben wichtig, dass wir erkennen, die prophetische Botschaft ist einerseits eine wunderbare, gnadenvolle Botschaft mit Zielperspektiven, aber auch eine Botschaft der Warnung und des Gerichtes. Nach dem Neuen Testament gibt es die fünf Dienste, die grundlegenden. Zwei sind es, der Dienst der Apostel und Propheten. Und auf dem Grunde sind wir auferbaut. Darum gibt es, das habe ich hier schon oft betont, keine neuen Apostel. In diesem Ehrensinne. Wenn wir darauf auferbaut sind, dann brauchen wir nicht wieder Grund zu legen. Im weiteren Sinne gibt es natürlich, Apostel heißt ja Sendbote und Propheten solche, die auch das Licht des prophetischen Wortes haben. Primär aber Lehrer, Hirten und Evangelisten. Paulus hatte alles in sich vereinigt. Das ist etwas Wunderbares und er ist ja der Typus für die Gemeinde aus den Nationen. Da nun in der Gegenwart zahlreiche Bewegungen, Sekten und Irrlehren aufwarten mit dem Anspruch, besondere und bisher nicht bekannte Offenbarungen empfangen zu haben, müssen wir immer vorsichtig sein. Denn das ist doch das Eigenartige, dass die Sekten und Irrlehren sagen, jetzt kommt das Eigentliche. Die Gemeinde Jesu besteht seit 2000 Jahren. Und sie war immer in der Einheit mit dem Haupt vorhanden, allerdings nie darstellbar in der Kirchengeschichte oder gar in der Profangeschichte. Wenn Sie heute, und ich habe das auch studiert während meiner Zeit im Zusammenhang mit der Pädagogik, Kirchengeschichte betreiben, ist das oft nur das Vordergründige. Ein Autor namens Arnold, der hat mal die verborgene Geschichte geschrieben. Was wir heute allenthalben erleben können, ne, ist das, was in Rom passiert. Da ist die ganze Welt mit Fernsehen und allem dabei. Wenn der Papst mal wieder nach 17 Jahren, sonst alle 25, früher waren es alle 100 Jahren, die heilige Pforte öffnet. Was soll das? Dass nun die Pforte zu Christus offen ist. Die war immer offen. Das ist alles Religiosität. Die Massen brauchen das Spektakuläre, das, was durch die Sinne eingeht. Und wir brauchen das klare prophetische Wort. Darum prüfet, was heute verkündigt wird. Prüfet die Geister. Wir brauchen keine neue Apostel wie bei den Neuapostolischen. Wir brauchen nicht, jetzt kommt das Besondere im Sinne der Exklusivität. Darum wollen wir es immer wieder an dem einen Geheimnis festmachen. Das Entscheidende ist das Geheimnis Gottes, nämlich Christus. Christus verkündigt unter den Nationen. Und dann kann Gott auch Geheimnisse im Sinne der Prophetie enthüllen. Wo das nicht vorhanden ist, Christus in uns, da kann ich keine Prophetie im Sinne der Schrift erfahren. Und dieses entscheidende Geheimnis, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit nach Kolosser 1, 26, 27. Und in Verbindung damit Epheser 1, Vers 9, er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan. Und das hängt mit Prophetie zusammen. Es ist ein Geheimnis. Es ist nicht das Mysteriöse wie in anderen Religionen. Aber Gott muss es uns enthüllen und will das tun, wenn wir den Christus in uns erleben und erfahren. Gott hat in seinem Wort alles, was die Gemeinde erfahren soll, niedergelegt. Nun muss das, jetzt will ich mal in der modernen Computersprache reden, dekodiert werden, entschlüsselt werden. Nicht, wenn einer am Computer sitzt, ja, dann muss er damit umgehen. Er muss verstehen, was sich da vollzieht. Und Gott will uns das schenken. Und darum möchte ich jetzt einige Prinzipien nochmal unter Berücksichtigung des Allgemeinen, was ich eben sagte, im Detail erörtern. Gott selbst ist es, der Propheten erwählt und der auch in Verbindung mit dem Licht der prophetischen Gabe, mit dem prophetischen Wort, die Einzelnen beschenkt. Er ist der souverän Handelnde. Propheten haben sich nie selber aufgedrängt. Denken Sie an die Berufung alttestamentlicher Propheten. Was hat sich ein Mose beispielsweise geweigert? Die modernen Propheten, die treten mit viel Klamauk, entschuldigen, wenn ich das mal so salopp sage, an die Öffentlichkeit. Was gibt es heute? Eine Flut von sogenannten prophetischen Aussagen. Ich habe Dave Hunt hier schon erwähnt, der geht auf manches ein und vieles ist Verführung, geht bis hin zum Okkultismus. Dann offenbart sich Gott unmissverständlich seinen Knechten und gibt klare Weisungen. Das ist nichts Verschwommenes. Und wenn Sie heute manchmal prophetische Reden hören, das ist so wischiwaschi, ja, es könnte sein. Und wie vieles ist nicht eingetroffen, was auch schon in den letzten Jahrzehnten, vor allen Dingen von Amerika kommen, verkündigt worden ist. Es sollte am Ende dieses Jahrtausends schon in Deutschland eine große Erweckung passieren. Ebenso in England. Deutschland sollte eine prophetische Nation sein. Das ist überhaupt nicht biblisch fundiert. Und ich könnte da manches, das habe ich hier und da auch schon getan, Ihnen darlegen. Und dann noch etwas. Alles, was heute so über die Medien leicht einfließt, alles mit Glanz und Gloria, das war immer da, wo Gott sich geoffenbart hat, nicht der Fall. Ich darf nochmal daran erinnern, wie das eigentlich war. Die Orte waren nicht einladend, die Krippe oder da, wo Mose im Alten Testament in der Wüste die Offenbarung Gottes bekommen hat. Josef im Gefängnis, Daniel im Exil, das waren keine Paläste oder mit Massenmedien verbreitete Möglichkeiten sensationeller Art. Lernen wir aus der Bibel, wir müssen am Wort bleiben, liebe Geschwister. Und wenn ich ans Kreuz erinnere, das war nichts für die Massen, keine Begeisterung, keine bedürfnisorientierte Angelegenheit. Das war so hart, dass selbst die Jünger verzweifeln, wenn der Herr sich nicht ihnen wieder als der Auferstandene geoffenbart hätte, sie wären verzweifelt. Und in der Regel sind diese wunderbaren Offenbarungen einzelnen an stillen Orten gegeben, also nicht den Massen zunächst. Ich habe immer Sorge, wo die Massen sind, da geht es leicht über die Emotionen. Massen kann man begeistern und wie viel Hysterie schwingt damit? Wie beim Fußballspiel, wo die Fans mobilisiert werden und wo sie klatschen, nicht? Heute wird ja auch so oft geklatscht. Ich hatte die Gelegenheit, an einem Gemeinschaftsfest teilzunehmen. Über 2 Stunden. Der Redner musste sich entschuldigen, dass er gerade gut 20 Minuten reden durfte. Alles andere drumherum, Musik mit Klatschen und Emotionen. Und alle gingen beglückt nach Hause. Nur meine Frau und ich, und zwar noch etliche auch, da waren sehr traurig. Ja, sind wir Pessimisten? Ich bin sicher keiner, ne? Aber ich prüfe doch, liebe Geschwister, was ist da los? Und einmal wurde in dieser kurzen Predigt mal der Blick geweitet, Jesus kommt wieder. In einem Satz, aber dann war alles andere wieder in der Gegenwart angesiedelt. Sicher sollen wir eine praktische Botschaft haben, aber wir müssen die Zielsetzung klar haben. Und dann wird noch eins deutlich. Die prophetische Botschaft hat immer ein ausgewogenes Verhältnis von Gericht und Gnade. Wenn wir nur von der Liebe Gottes sprechen, sind wir alle beglückt. Ist ja wunderbar. Aber Paulus warnt auch, Vorsicht. Ich erwähne nochmal die Situation in einer Gemeinschaft, wo sie von der Prophetie nicht viel wissen wollten. Da fehlte jemand und dann sprang ein anderer ein und holte einen Vortrag hervor, den er irgendwo mal gehalten hat, über Johannes 15. Kostbarer Text auch, wenn man an den Weinstock und die Reben denkt, obwohl das ja auch wiederum prophetisch mehr für Israel gilt. Kein Wort davon, dass es da drin auch steht, dass die Reben, wenn sie keine Frucht bringen, weggenommen werden. Einfach verschwiegen. Nur immer alles herrlich, nett und in Freude. Sagen Sie mal, kriegen Sie jetzt ein bisschen einen Schrecken, wenn ich so rede? Oder wollen Sie auch die Wahrheit hören? Nicht? Ich meine doch. Wir tun uns doch keinen Gefallen, sage ich immer wieder, auch den Leuten, die das prophetische Wort nicht hören wollen, wenn wir Dinge verschweigen. Wir werden schuldig, vor allen Dingen auch an der Jugend. Wenn die Jugend ja gar nicht weiß, wohin die Gemeinde, die Heilsgeschichte, die Geschichte zieht. dann wundern wir uns, wenn die mit Pantomime und viel Klimbim und drumherum und Musik und wer weiß was alles ihre Jugend schon gestalten. Gott sei Dank gibt's wortgetreue Gemeinden. Bin immer wieder dankbar. Ich darf ja bei uns auch im süddeutschen Raum da manche Dienste tun. Ein weiterer Punkt im Blick auf die Prophetie. Ich bringe immer ja auch gleich so ein paar Praxismomente mit hinein. Darum muss ich jetzt immer wieder den Punkt nennen. Die gesamte Prophetie ist eine wunderbare organische Einheit. So viele Menschen haben im Gegensatz zum Israel die Bibel gestaltet. 66 Bücher. Den Koran hat nur ein Prophet gestiftet. Über Jahrhunderte hinweg ist dieser wunderbare, herrliche Organismus entstanden. Eine Harmonie, für die die Geistesaugen haben, das zu erkennen. Für die kritischen Theologen allerdings gibt es natürlich Momente, die unter Umständen schwierig sind. Aber wir dürfen wissen, dass der Herr sein Wort einlöst. Und wenn es eine aktuelle Prophetie denn gibt, Gott will ja ins Wort hineinlegen, auch das, was die Gegenwart jeweils betrifft, dann muss es am Gesamttext der Bibel und am prophetischen Wort geprüft werden. Und nun differenziere ich noch einmal, was ich hier hin und wieder schon getan habe. Liebe Geschwister, die Prophetie für die Gemeinde trifft primär die Innenlinie, die Entwicklung, die im geistlich-persönlichen Bereich und auch auf Gemeindeebene geschieht. Da finden Sie also in der paulinischen Prophetie keine so spektakulären äußeren Dinge wie etwa in Lukas 21, Matthäus 24 oder gerade in der Offenbarung, die sehr stark auf die danielsche Prophetie zurückgreift. Warum denn? Weil die Gemeinde erwählt ist vor Grundlegung der Welt und es primär nicht zu tun hat, auch im Kampf mit Fleisch und Blut, sondern mit unsichtbaren Mächten und Gewalten. Wisset ihr nicht, sagt Paulus in 1. Korinther 6, dass wir die Welt und die Engel richten sollen. Also nicht primär Menschen. Da wird Israel nachher gefordert. Darum die Innenlinie. Da geht es um den Abfall. Da geht es um die Verführung. Lasst euch nicht das Ziel verrücken oder aus den Augen, aus dem Blickwinkel herausnehmen. Klare Zielsetzung. Und was ist denn die Zielsetzung für die Gemeinde? Der wiederkommende Christus in Macht und Herrlichkeit? Davon sprechen in der Regel heute die meisten Evangelikale. Und bringen in Verbindung damit sogar auch noch das letzte Gericht. Nein, wir haben es zu tun mit dem wiederkommenden Herrn. In 1. Thessalonicher 1 bezeugt Paulus für die Gemeinde zwei entscheidende Momente. Aufgabe zu dienen dem lebendigen Gott, wenn die Bekehrung echt ist. Und zu warten auf den wiederkommenden Herrn. Wenn er geoffenbart wird nach Kolosser 3, wird die Gemeinde mitgeoffenbart. Philipper 3, 20, 21. Da sind wir schon dem Wesen nach versetzt, wie auch es Kolosser 3 zeigt. Unser Bürgertum, unsere eigentliche Politik ist dort droben und von dort kommt der wiederkommende Herr, um dann den Leib der Niedrigkeit zu verwandeln. Für die, die leben, die werden überkleidet, und die, die bereits entkleidet sind, werden dem Herrn entgegengerückt nach 1. Thessalonicher 4. In den Wolken, das ist unsere Zielsetzung. Und weil Israel sehr stark zu tun hat mit der Aufrichtung des Königreichs hier auf Erden, von Zion aus wird dann im tausendjährigen Friedensreich die Botschaft ausgehen und Israel wird dann endlich das Missionsvolk sein, hat Israel eine andere Perspektive. Das müssen wir dann differenzieren. Deswegen ist bei Paulus der Hinweis auf die Innenlinie entscheidend. Oft habe ich hier schon auf 2. Timotheus 3 hingewiesen, nicht? Und da sage ich mit Paulus, es verdrießt mich nicht, euch immer wieder dasselbe zu sagen. Nur der Mensch, der Endzeit beschrieben wird in 3x6 Eigenschaften und eine ganz typische da ist, dass es ein frommer Mensch wird am Ende. Menschen, die da haben den Schein oder die Form der Frömmigkeit, aber die Kraft verleugnen sie. Frömmigkeit ist irgendwie in Spiritualität, wird gesagt. Die Esoterik dringt hinein in viele Kreise und wie es Dave Hunt sagt, auch in die Kreise, die bisher evangelikal treu waren. Meine, wenn ich nun mal, das ist ja auch publik geworden, den Namen Billy Graham nenne, der wirklich viele Menschen hat zu Christus geführt, nicht? Aber seine letzten Aussagen im Blick auf das Zentrale haben mich erschüttert. Ich habe Originaltexte von ihm vorliegen. Wer manches nicht mehr klar bezeugt, sondern sagt, auch andere Religionen haben die Wahrheit, die können genauso gut zu Gott kommen und so weiter. Wir müssen schon prüfen. Gott wird über den Menschen richten. Ich will nicht richten, aber wir müssen wach sein im Blick auf den Glauben. Oder ich habe das letzte Mal das hier angedeutet. Wenn die protestantischen Theologen, die lutherischen vor allen Dingen und die katholischen Theologen nun diese gemeinsame Erklärung herausgeben, dann geht es nicht nur allein um die Rechtfertigungslehre, sondern es geht um viel, viel mehr. Ich habe von einem katholischen Verlag, der ganz auf der katholischen Lehre fußt, einiges an Schriften bekommen. Da geht es sehr stark um Maria, die Himmelskönigin. Es geht sogar um das Beten zum heiligen Josef. Um so viele Dinge, die mit der Schrift überhaupt nicht übereinstimmen. Liebe Geschwister, müssen wir prüfen, und es ist eine Frage, ob man da auch im Sinne der Evangelisation mit solchen Leuten zusammenarbeiten kann. Nicht? Und wenn dann die zum Glauben kommenden wieder in die katholische Kirche zurückgeschickt werden, können die nicht geistlich gefördert werden. Wir müssen da klar sehen, Menschen, die da haben, den Schein der Frömmigkeit, nach außen wunderbar, nicht, da ist nicht der Glaube an den lebendigen Christus, sondern an das Sakrament das Entscheidende. Was sich da während der Messe vollzieht, diese Wandlung, Transsubstantiation, dieses lateinische Wort haben Sie sicher schon gehört. Und wer getauft ist, daran teilnimmt, dann an der Messe und all die Sakramente nutzt, der hat Teil, so lehrt es die Kirche, ja, an Christus und ist damit ein gläubiger Mensch. Bitte, ich stelle mich selber dem Gerichte des Wortes Gottes. Bin ich wirklich einer, der an die Kraft des gekreuzigten, auferstandenen Herrn glaubt? Die Kraft verleugnen heißt, dass Christus sein Leiden, Sterben, seine Auferweckung nicht reicht. Da muss noch was dazu kommen. Die katholische Kirche lehrt nach wie vor, wer allein glaubt, in Christus ist das Heil, ohne Kirche, ohne all die entsprechenden Riten, Gebräuche, Sakramente in der Kirche. Ja, da gibt es immer noch dieses Anathema. Der steht unterm Fluch. Ich wundere mich, dass das protestantische Theologen nicht wahrhaben wollen. Das Zweite Vatikanische Konzil ist ein bisschen geöffnet den anderen gegenüber, aber dennoch bleibt die Exklusivität der katholischen Lehre. Extra ecclesiam nulla salus est, das heißt auf Deutsch, außerhalb der Kirche kein Heil. Darum ist es wichtig, dass wir unterscheiden. Oder was kommt heute dazu an spirituellen Erlebnissen und Erfahrungen? Da müssen wir prüfen. Darum ist diese Innenlinie so wichtig. Und im weiteren Sinne ist natürlich die ganze Beschreibung, die Paulus dort in 2. Timotheus 3 liefert, auch eine Kennzeichnung des Menschen im Allgemeinen, wie er am Ende dieses Äons in Erscheinung tritt. Darf ich nochmal einige Punkte nennen, die uns ja deutlich werden? Sie kennen das, nur mal so zusammengerafft. Wir denken daran, ein ständiges Zunehmen der Scheidungsrate, immer weniger Eheschließungen, eheähnliche Institutionen werden legalisiert, heute auch durch die CDU. Zunahme der Kinder- und Jugendkriminalität. Sie finden das in allen Zeitungen immer wieder. Was ist denn der Grund? Man fragt aber nicht nach der eigentlichen Wurzel, nämlich, dass die Menschen ohne Gott in diese Richtung laufen müssen. Man kuriert nur mit pädagogischen, psychologischen oder politischen Mitteln. Besorgniserregendes Wachstum der Wirtschaftsdelikte und der Korruption bis hinein in die obersten Spitzen der Parteien, der Politik. Nicht? Das ist ja leider im Augenblick doch wieder ein dramatisches Geschehen, was nun die CDU zu durchstehen hat, die SPD nicht weniger. Dann wundert man sich, wenn die Jugend kein Vertrauen mehr in die Politik hat. Eindringen der fernöstlichen Psychotechniken in die Pädagogik, das habe ich Ihnen auch schon gesagt. Immer mehr versucht man mit ganz bestimmten Methoden die Schüler zur Ruhe zu bringen, indem man ihnen Fantasiereisen anbietet. Das wird ganz gefährlich, es geht bis ins Esoterische hinein. Auszeichnen von Mandalas. Das hat alles einen Ursprung in der fernöstlichen Religion. Und ein Professor der Pädagogik, Franzke, der darüber geschrieben hat, der ist sehr schwer von den anderen Kollegen attackiert worden. Und damit Zunahme der esoterischen, okkulten Praktiken in unserer Gesellschaft zur Gewinnung von Lust und Macht. Wie viele stehen in dieser großen Gefahr? Macht zu gewinnen auf Kosten des Seelenheils. Und wenn ich gerade auch an die extreme Musik denke, im Rockbereich, wie viele haben sich sogar da dem Satan verschrieben? Ich habe jetzt neulich noch mal einiges dazu gelesen. Ich kann das im Einzelnen nicht ausdeuten. Und schließlich die Sucht nach Erlebnissen jedweder Art zur eigenen Bedürfnisbefriedigung eben auch im christlichen Lager. Das sind Zeichen, auf die wir achten müssen. Und wenn der Herr Jesus zu seiner Gemeinde wiederkommt, dann ahnen wir, wie jetzt schon etwas hintendiert zu dem, der der Gesetzlose ist. Denn wenn der erscheint am Tag des Herrn, das ist nicht der Tag Jesu Christi, und dieser Tag wird die anderen, die in der Finsternis leben, ergreifen wie ein Dieb in der Nacht. Wir aber sollen nach 1. Thessalonicher sein, Kinder des Tages, des Lichtes und darum wachen und nüchtern sein. Das ist die Alternative. Und das macht Mut, ist aber auch im Sinne einer Ermahnung und auch Ermunterung immer wieder nötig, dass wir uns das sagen. Wachet, steht im Glauben, seid männlich und seid stark im Blick auf diese Entwicklung. Und darum dürfen wir unseren Blick nach oben richten. Auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist unsere Zielrichtung. Und auch Kolosser 3, ich erwähne das nochmal, weil wir dorthin versetzt sind, ist das Suchen nach dem, was droben ist, das Trachten nach dem, was droben ist, das Sinnen dorthin das Entscheidende. Und da, wo unsere Heimat ist, unser Politeuma, da ist dann auch unser Wesen. Ich sage immer wieder, das ist kein Krampf, dass wir uns anstrengen müssten, nach der Heimat Ausschau zu halten. Ich erinnere mich, ich war zwar nicht in russischer Gefangenschaft, aber nur in der Internierung, 1945 ein paar Monate noch auf dem Bauernhof gelebt, wo das Stroh verlaust, vergammelt war. Ich habe mich doch nach Hause gesehnt. Da muss man nicht moralisch einen auffordern, aus der Gefangenschaft heraus nach Hause kommen zu wollen. Das ist unsere Zielrichtung und darum mache ich Mut. Aufschauen auf Jesum, den Anfänger und Vollender. Und zum Abschluss doch noch einen Blick, ich werde das übermorgen nochmal aufgreifen, auch auf die äußeren Dinge. Es beunruhigt ja schon die Menschen unserer Zeit, dass wir tatsächlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr stark quantitativ gehäuft Naturkatastrophen erlebt haben. Erdbeben, Naturkatastrophen von Überschwemmungen, denken wir jetzt wieder an Venezuela. Oder eben auch einen solchen Jahrhundertsturm, wie er sich gerade gestern vollzogen hat. Auf diese Dinge weist der Herr Jesus hin. Auf Kriege und Kriegsgeschrei. Aber der letzte große Krieg, Armageddon, steht noch aus. Das wird in der Offenbarung beschrieben. Wenn sich alle Völker versammeln gegen Israel. Und darum, liebe Geschwister, wird sich auch im Verlauf der Zeit, da wir nach 1948 wieder einen Staat Israel haben, alles zum Vorderen Orient hin ausrichten. Die Gemeinde hat nicht dahin die Blickrichtung, aber wir dürfen das jetzt beachten. Und es ist schon interessant, wenn man jetzt verfolgt, wie nun Arafat mit dem Regierungschef Israels versucht, einen Friedensvertrag zu konstruieren und auch zu realisieren. Man hat eben den Eindruck, das wird nicht ein Friede auf Dauer sein. Da stecken religiöse Gründe dahinter. Interessant ist ja, dass der Arafat eine christliche Frau in Anführungszeichen hat und wie er jetzt in Bethlehem erschienen ist. Nicht? Er versucht nun, allen religiösen Ansprüchen irgendwie gerecht zu werden. Und dann mischt auch Rom mit, um Jerusalem zu internationalisieren und allen Religionen dort den Raum zu gewähren, der ihnen zusteht, den zumindest großen monotheistischen Religionen. Aber das wissen wir von Sacharja 12 und 14 her. Jerusalem wird doch am Ende zu einem Taumelbecher werden, Narkotikum oder zu einem Laststein. Auch wenn es im Augenblick ein bisschen ruhiger ist und wenn das 2000-Jahres-Spektakel auch in Jerusalem religiöse Leute anzieht, Jerusalem wird die Stadt sein, die am meisten am Ende dieses Äons im Mittelpunkt der politischen Bemühungen stehen wird. Also weder Washington, noch Berlin, noch Paris, London oder Moskau, sondern Jerusalem. Ein Kontrahent wird Babylon sein. Babylon steht immer für die wiedergöttliche Macht, steht aber auch für eine Wirtschaftsmetropole, die innerhalb einer ganz kurzen Zeit zugrunde geht. Und da darf ich noch darauf hinweisen, zum Abschluss, was wir beachten sollen. Es gibt also eine Entwicklung im Sinne der Globalisierung politisch, dass die EU wieder 13 neue Kandidaten dazu gewinnt. Hat auch eine Bedeutung für mich. Denn hier muss sich irgendwie nach einem Zwischenreich, sicher auch in Verbindung mit Amerika, das letzte große Weltreich etablieren. Die politische Einigung geht aber nicht ohne wirtschaftliche, und das wissen wir auch, dass die Wirtschaftskonzerne immer mehr Macht gewinnen durch die Fusionen. Große Konzerne haben heute mehr Macht als manche nationale Regierungen. Aber das Entscheidende ist für mich die religiöse Einigung. Und da wird es einmal so sein, dass alle großen monotheistischen Religionen zusammengehen. Und der Papst ist da ein Vorreiter. Natürlich will Rom die Vorherrschaft haben, dass alle anderen Religionen mitmischen. Der Dalai Lama ist oft beim Papst, auch Vertreter des Judentums. Und ich denke da gerade an das abgefallene Judentum, was in Verbindung mit der großen Finanzmacht Amerika und anderen Finanziers und Bankiers eine Rolle spielen wird. Diese Entwicklung, ich wollte sie nur andeuten, müssen Sie mal beobachten. Und darum wird es am Schluss eine Auseinandersetzung geben zwischen dem wahren Jerusalem, den wahren Erwählten, die einmal die 144.000 sein werden durch die zwei Zeugen, und dem abgefallenen Judentum und all dem religiösen, spirituellen, in dieser Welt sich darstellenden äußeren religiösen Bereich. Bis dann der Herr wiederkommt und dann zuerst Israel, ein Überrest, erkennt, den, in den sie gestochen haben, das ist der Messias. Darauf warten viele. Und viele auch messianisch gläubige Juden haben eine andere Erwartung, dass der Herr kommt zu ihnen auf den Ölberg. Die Gemeinde, ich sage es nochmal, wird ihm entgegengerückt. Das müssen wir in der Prophetie immer wieder auseinanderhalten und da werden wir dann auch zu keinen Fehlurteilen kommen. Wir leben in einer dramatischen Zeit. Ich denke, wir dürfen das realistisch, biblisch sehen. Ich will keinen Pessimismus verbreiten, aber auch keinen Optimismus. Und wenn wir wissen, was auf uns zukommt, dann dürfen wir vor allen Dingen wissen, nicht primär was kommt, sondern wer kommt. Und das ist unser Herr, auf den wir uns freuen dürfen. Und darum ist Jesus Christus, ich sage es nochmal, Urheber, Mittelpunkt und auch Ziel der Prophetie. Und er wird es einmal sein, der dem Vater dann schließlich mit der Gemeinde die ganze Schöpfung wieder zurückbringt. Bis Gott sein wird, alles in allem und in allen. Darauf dürfen wir uns freuen. Und darum zum Schluss noch im Blick auf die Praxis einige Hinweise, dass wir als Gläubige daraus die Konsequenz auch für die Praxis ziehen. Die Gemeinde ist bereits geborgen in ihrem entscheidenden Bergungsort da droben. Und so wie der Herr damals den Gläubigen gesagt hat, wenn ihr seht, ein Heer anrücken, flieht dann aus Jerusalem. Viele haben das beachtet und hatten in Pella einen Bergungsort gefunden. Liebe Geschwister, wir dürfen jetzt schon vor dem Zorn Gottes bewahrt sein. Dieses Eck im Griechischen heißt sowohl aus heraus als aber auch vor, vom Kontext her. Weil wir Kinder des Tages sind und nicht überrascht werden vom Tage des Herrn wie von einem Dieb. Geborgen in ihm. Und wir wollen nicht einen Zusammenschluss von Konfession, Denomination. Die äußere Zersplitterung der Gemeinde in die vielen Konfessionen, Denominationen gehört mit zum Niedrigkeitscharakter der Gemeinde. Die wahre Gemeinde ist eins in Christus. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Sie wartet auf Jesus Christus, der das Haupt der Gemeinde ist. Und wir dürfen bereits vom Ziel her leben nach Kolosser 2, Vers 10. Und das gibt uns Kraft und Geduld, macht uns immer wieder neu gnadenabhängig, aber auch getrost und froh, weil wir eine lebendige Hoffnung und Erwartung haben. Liebe Geschwister, und wenn wir hier wie ein Paulus den Glauben gekämpft haben, den guten Kampf des Glaubens, nicht weil wir selber gerungen haben, dann dürfen wir auch als Lohn den Preis empfangen, den Sieger bekommen. Vom Preisgericht soll nicht alles verbrennen, was wir getan haben, sondern möglichst Gold, Silber, Edelsteine, das bewahrt wird. Hinfort ist uns beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Und wem auch, so sagt es Paulus, allen, die seine Erscheinung lieb haben. Das ist eigentlich Sinn der Prophetie. Darin können wir es zusammenfassen. Und das wird auch in meinem letzten Dienst übermorgen entscheidend sein, geborgen in der Liebe Gottes, angesichts der Zukunftsperspektiven. Weil die Liebe Gottes uns erwählt, berufen, erlöst hat und eine Zielperspektive haben, dürfen wir in dieser Liebe geborgen sein. Und wissen, unser Herr kommt, denn wir sind nicht gesetzt zum Zorn, sondern zur Errettung droben. Und das bedeutet immer die Zukunftsperspektive durch die Entrückung unserem Herrn entgegen. Amen.